Heise Meets, der Entscheider Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Zum Thema statistisch genesen, aber nicht gesund. Leben mit Long-Covid.
Herr Minister Thümler, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ich freue mich, heute mit Ihnen über das Thema zu sprechen, was leider im Moment alle Medien beschäftigt und was seit 2 Jahren unser Leben auch beeinträchtigt, Covid. Aber unser Podcast soll sich heute eigentlich mit einem anderen Thema beschäftigen, was leider immer so ein bisschen runterfällt, nämlich Long-Covid und Post-Covid. Die Langzeitfolgen dieser Covid-Erkrankung, dieser Corona-Erkrankung. Aber bevor wir starten, möchte ich den Zuhörern noch erzählen, wer ist eigentlich Minister Björn Thümler, weil dieser Podcast wird im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt und Menschen, die vielleicht nicht so sich mit Niedersachsen beschäftigen, sollten auch wissen, wer sie sind. 1970 an der Unterweser in Brake geboren. Sie sind verheiratet und haben eine Tochter. Sie haben Politikwissenschaften und Geschichte studiert, sind Mitglied der CDU schon sehr, sehr lange, schon von jungen Jahren an, sind seit 2003 Mitglied des Niedersächsischen Landtages und seit 2017 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Das Thema Covid, Corona und seine Langzeitfolgen beschäftigt Sie schon sehr lange. Sie haben eine sehr beeindruckende Konferenz im Sommer dazu gemacht mit Wissenschaftlern und Betroffenen. Und Sie haben auch in Niedersachsen zu dem Thema und außerhalb mit Wissenschaftlern außerhalb Niedersachsens sehr viel dazu geforscht. Und ich weiß, das ist eine Herzensangelegenheit von Ihnen. Von daher freue ich mich, mit Ihnen jetzt diesen Podcast führen zu dürfen. Herr Minister, Deutschland ist derzeit der weltweite Covid-Corona-Hotspot. Was ist passiert und wie hätten wir das verhindern können?
Also ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal gerade sagen, also Hotspot klingt dramatisch, es ist auch dramatisch. Wenn wir das in den europäischen Kontext einordnen, sind unsere Nachbarstaaten noch leider etwas schlimmer betroffen. Ich will das jetzt nicht niedlich reden, aber die Situation ist schon schlimm genug insgesamt. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass auch wir in Niedersachsen immer noch zu der Truppe Vorsicht gehören. Dass wir viele Dinge auf Sicht gefahren haben, zeigt auch, dass unsere Inzidenz zwar auch über 200 ist, aber eben Gott sei Dank auch noch nicht höher. Auch in einigen Landesteilen liegt sie leider etwas höher, aber im Durchschnitt, wie gesagt, eben nicht. Klar ist aber, dass wir, ich denke, das hätten verhindern können, wenn es eben mehr Menschen gegeben hätte, die sich hätten impfen lassen, weil das Impfen ist das Einzige, was wirklich einen Schutz bietet. Und sei es auch, dass der Schutz bedeutet, einen milden Krankheitsverlauf zu haben. Der ist aber allemal besser, als gar keinen Schutz zu haben. Und wir sehen es jetzt gerade in den Intensivstationen, dass die dort angelieferten Fälle eben aus sehr vielen jungen Menschen bestehen, die doch erheblich schwere Krankheitsverläufe haben. Und das besorgt mich sehr, weil das eben auch Personen und Personengruppen sind, über die man ja langfristig noch nachdenken muss, die nämlich eben im Erwerbsbereich noch viele Jahre und Jahrzehnte vor sich haben. Und was passiert eigentlich, wenn die nicht wieder in die Erwerbsfähigkeit gehen könnten? Und darauf muss unser System vorbereitet sein. Und deswegen bin ich bei der Frage, was man hätte tun können und müssen, ganz bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass eben nachgreiflich jetzt harte Maßnahmen nur helfen können, dass eine Impfpflicht kommen muss. Da gibt es für mich gar keine zwei Deutungsmeinungen dazu. Und dass wir eben kurzfristig jetzt zu umfassenden Kontaktbeschränkungen kommen müssen und letztendlich eben auch weiter beim Thema Impfen die Quoten erhöhen müssen, auch beim Boostern.
Mhm. Jetzt haben wir ja alle irgendwo gedacht, diese Corona-Erkrankung geht irgendwann weg. Das ist sowas wie eine Grippe. Wir lassen uns einmal impfen und dann ist gut. Wann wird dann Corona so etwas wie eine Grippe? Wann lernen wir dann damit umzugehen und die Fälle sind nicht mehr ganz so schlimm? Gibt es da erste Erkenntnisse? Gibt es so einen Zeitpunkt?
Also es liegt in der Natur von RNA-Viren, dass sie ständig und selbst sich mutieren und sich an den Wirt anpassen und deswegen keine Veranlassung haben, ihren Wirt eigentlich umzubringen, weil sie eben genau diesen Wirt zur Weiterverbreitung brauchen. Und in welcher Form er sich abschwächt, das kann man heute zwar sehen, aber man kann es abschließend nicht beurteilen, weil dafür eben die Datengrundlage zu gering ist und der Zeithorizont, mit dem wir uns damit beschäftigen können, eben auch viel zu gering ist. Und deshalb bräuchten wahrscheinlich auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Kristallkugel dafür, um genau diese Frage abschließend beantworten zu können, wann es sich wandelt. Dass es in diese Richtung geht, das scheint deutlich klar zu sein. Nur wann dieser Zeitpunkt kommt, das steht tatsächlich noch mit Fragezeichen in der Welt.
Sie haben vorhin gesagt, wir haben zwar viele Genesene, aber wir kennen die Langzeitfolgen noch nicht. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, die wir im Moment haben, wir haben etwa 6 Millionen Menschen in Deutschland, die an Corona erkrankt waren. Leider schon über 100.000 Tote, die davon betroffen sind. Aber die 6 Millionen Menschen, die Corona überlebt haben, die erscheinen noch in der Statistik. Und dann hört die Statistik auf. Was passiert mit den Genesenen? Und da wissen wir und sprechen wir heute von Long-Covid und Post-Covid, also Menschen, die noch auch nach Genesen noch Krankheitsbilder aufzeigen. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht erklären, was ist Long-Covid und was ist Post-Covid?
Also bei Long-Covid oder Long-Covid bezeichnet man eben diejenigen, die mindestens oder wenigstens 4 Wochen nach der Infektion immer noch Beschwerden haben. Und Post-Covid sind diejenigen, die man nach wenigstens 12 Wochen noch sozusagen Beschwerden durch Corona haben. Und in beiden Fällen ist allerdings, dass die Beschwerden ursächlich mit der Infektion zusammenhängen. Also das heißt, sie müssen eben sozusagen aus dieser Infektion herausgegangen sein. Dann spricht man eben von Long-Covid oder eben Post-Covid, wenn es über 12 Wochen hinausgeht.
Gibt es Zahlen, wie viele Menschen davon betroffen sind? Also vielleicht niedersächsische Zahlen oder auch bundesweite Zahlen?
Also man kann keine abschließende zahlenmäßige Entwicklung von Long- oder Post-Covid-Fällen machen, weil das Versorgungssystem im Grunde genommen noch nicht darauf eingestellt ist. Das wird auch so nicht erhoben. Das heißt, wir haben Schätzungen im öffentlichen Raum, die davon ausgehen, dass rund 10% der SARS-CoV-2-Infizierten Erwachsene sind und 2-4% infizierte Kinder und Jugendliche an Long-Covid erkrankt sind. Also das heißt, um bei 15% kann man ungefähr mal über den dicken Daumen zurzeit annehmen. Die Datengrundlage dafür ist allerdings relativ dünn. Also das heißt, wir müssen gerade in dieser Frage jetzt systematisch Daten erheben, bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern, damit wir eben dann auch daraus entwickeln können, wie gehen wir da dauerhaft weiter mit um. Also dass das ein Problem sein wird, mit dem wir uns ernsthaft zu beschäftigen haben, das ist mir spätestens seit dem Sommer auch unsere Expertenrunde sei Dank völlig klar. Und dass wir diese Menschen, die davon betroffen sind, nicht alleine lassen dürfen, das ist auch im Gespräch mit Betroffenen nochmal sehr klar geworden, die das auch sehr eindringlich nochmal auch eingefordert haben, dass sie sich von der Gesellschaft ein Stück weit vergessen fühlen.
Nun habe ich das Glück, dass ich Covid überstanden habe und diese Patienten oder diese Menschen klagen oft über Herzrasen, über Müdigkeit, über Atemprobleme und gehen dann nach 4 Wochen oder 2 Wochen, wenn sie merken, es geht nicht zu Ende, zu ihrem Hausarzt. Inwieweit ist dieses Krankheitsbild beim Hausarzt heute bekannt? Kann der mit diesem Patienten etwas anfangen?
Also es gibt von den Fachgesellschaften erarbeitete Leitlinien zu Post- bzw. auch Long-Covid, der allen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung steht, die mit Patientinnen und Patienten in Berührung kommen. Allerdings sei der Appell nochmal gestattet, dass eine gezielte Weiterleitung von Patienten an die Ambulanz noch zu selten geschieht. Das heißt, die Bereitschaft zur Weiterleitung in der primären Versorgung muss deutlich verbessert werden. Das heißt, auch die Hausärzte sollten gerade bei solchen auftretenden Symptomen nicht nach eigenen Möglichkeiten suchen, sondern sollten bitte diejenigen Betroffenen in die Ambulanz weiterleiten.
Wie viel ist denn bislang über diese Krankheit überhaupt bekannt?
Also die genauen Ursachen von Long-Covid sind Gegenstand intensiver Forschung, die auch sehr stark von uns weiter gefördert wird. Und im Hinblick auf die zugrunde liegenden Mechanismen wird verschiedene Hypothesen dort nachgegangen. Aus klinischen Studien und auch Autopsiestudien mehren sich die Hinweise auf chronische Entzündungsprozesse in zahlreichen Organsystemen mit Schädigung der kleinen Blutgefäße und Auslösung von Mikrothrombin durch Veränderung der Blutgerinnung. Dabei scheinen auch Autoimmunprozesse eine Rolle durchaus zu spielen. Die betroffenen Patientinnen und Patienten gehen oft von dem sogenannten Fatigue-Syndrom aus, haben vielfach eben sozusagen diese Schlaf, also ich sage mal einfach gesagt Schlafkrankheit, also das Ermüdungserscheinungen und ähnliches. Mhm. wie eben auch bei anderen Viruserkrankungen durchaus auch auftritt. Und die Zusammenhänge von Long-Covid mit Vorerkrankungen müssen eben auch aufgeklärt bzw. weiter geklärt werden. Es gibt Forschungsansätze, die auch entsprechende Zusammenhänge herstellen. Und unter der Vielfalt von Symptomen kristallisieren sich in der internationalen Literatur drei im Grunde genommen heraus. Das eine sind schnelle und schwerwiegende Erschöpfbarkeit. Das wäre eben dieses Fatigue-Syndrom. Das zweite ist Kurzatmigkeit und Husten. Und das dritte sind Beeinträchtigungen der Konzentrations- und Merkfähigkeit. Das nennt man Brain Fog, also Gedächtnisnebel, würde ich jetzt mal in Deutsch übersetzen. Und die Betroffenen, und wie gesagt, ich hatte mit einigen auch gesprochen, reden eben auch sehr stark von einer sehr geminderten Lebens- und auch Erwerbsqualität.
Das hört sich ja dramatisch an. Wer forscht denn im Moment an der Krankheit? Sie hatten vorhin Wissenschaftler erwähnt. Wer ist das denn? Was sind denn das für Wissenschaftler? Und wer ist dann da im Moment mit beschäftigt?
Also wir haben in Niedersachsen sehr schnell im vergangenen Jahr ein Forschungsnetzwerk aufgebaut. Das nennt sich COFONI, Covid-19-Forschungsnetzwerk Niedersachsen, wo wir die leistungsstarken Partnerinnen und Partner aus unterschiedlichen Forschungsbereichen der Max-Planck-Gesellschaften, des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, der MHH, der Universitätsmedizin Göttingen, der Universitätsmedizin Oldenburg und anderer zusammengebracht haben, um die kurzfristigen Antworten auf Covid als solches, aber auch sozusagen in zweijährigen Studien auf längerfristige Erscheinungen schon vorzubereiten. Und wir sind jetzt gerade in Absprache auch mit unserem Expertenkreis dabei, einen Antrag positiv zu bewerten, der nochmal sozusagen auch diese Frage von Long- und Post-Covid-Syndrom aufgreift, wo wir eben gerade diese Datenerhebung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, zur Grundlage machen, aber eben auch die Frage, wie diese Erkrankung auf die einzelnen Organe wirkt. Also die Pneumologen haben dort bestimmte Erkenntnisse sammeln können. Die Menschen, die an Nieren forschen, haben bestimmte Erkenntnisse gesammelt, aber auch Leber und andere Organe. Das heißt also, an vielen Organen sind unterschiedliche Erkenntnisse schon gesammelt worden und die würden jetzt sozusagen zusammengefasst. Und da ist dieses COFONI-Netzwerk in Niedersachsen wirklich einmalig, auch bundesweit. Wir haben das auch mit einigen Mitteln hinterlegt. Also insgesamt haben wir da 27,4 Millionen Euro für ausgegeben bisher. Und ich finde, dass jeder einzelne Cent sich auch wirklich gelohnt hat, weil er immer wieder einen neuen Erkenntnisschritt gebracht hat, der auch in der internationalen Literatur durchaus Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und letztendlich eben auch hilft, Betroffenen wirklich auch Hilfe angedeihen zu lassen.
Sie sagten vorhin, 15% etwa sind Patienten, die Long-Covid oder Post-Covid erkrankt sind. Und wir liegen jetzt bei 6 Millionen Erkrankten. Also wir reden dann bald von 1 Million Menschen, die davon betroffen sind. Wenn ich mir das so anhöre, sind das ja auch Menschen, die teilweise arbeitsunfähig werden. Das hatten Sie vorhin auch gesagt. Worauf müssen wir uns dann in den nächsten Jahren in unserem Gesundheits- und Sozialsystem einstellen? Weil das ist ja keine kleine Anzahl von Menschen.
Genau, also wir werden eine Zunahme natürlich haben an der Nutzung von Reha-Einrichtungen, die auch in Teilen schon darauf vorbereitet sind, dass sie eben mit solchen Patientinnen und Patienten vernünftig umgehen können. Wir müssen den gezielten Einsatz der Corona-Ambulanzen noch stärker verankern. Das heißt also, dass nicht in Selbstversuchen kuriert wird, sondern dass man das gleich möglichst auch vorstellt in der Corona-Ambulanz, damit man eben frühzeitig auch entsprechende Hilfen bekommen kann, um eben die Folgewirkungen möglichst nicht dramatisch werden zu lassen, sondern eben flach zu halten. Und wir haben mit Erkrankten auch darüber gesprochen, die gesagt haben, dass sie gerade durch eben die Hilfe, die sie durch die Ambulanz bekommen haben, sie auch selbst bei sich gemerkt haben, dass ihre Einschränkungen doch von Woche zu Woche weniger geworden sind. Das heißt also, diese Ansätze helfen tatsächlich. Und ich glaube, dass wir hier ein sehr starkes Konglomerat brauchen von Zusammenwirken eben von Ärzten auf der einen Seite, aber des gesamten Versorgungssystems auf der anderen Seite. Und das macht auch den Expertenkreis bei uns eben aus, dass wir nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, sondern dass wir auch den ganzen Versorgungsbereich angebunden haben, bis hin zur Ärztevertretung. Wir müssen das eben in einem ganzheitlichen Blick behalten, damit wir eben frühzeitig diesen Menschen helfen können, einen Weg zu finden, mit dieser Langzeiterscheinung umzugehen und möglicherweise Folgewirkungen auch gar nicht erst zu einem Problem werden zu lassen, sondern eben durch gezielte Reha, durch gezielte Maßnahmen, die in der Reha gemacht werden können, auch entsprechend dann zu beseitigen.
Jetzt haben wir von Erwachsenen gesprochen, aber leider sind ja auch sehr viele Kinder erkrankt. Sind die Symptome bei erkrankten Kindern die gleichen?
Also zum Glück muss man sagen, dass erstmal die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die an Long-Covid-Symptomen leiden, bislang doch deutlich geringer ist als bei Erwachsenen. Und dass die Schwierigkeits- oder die Krankheitsgrade deutlich geringer sind. Das ist schon mal durchaus positiv, gleichwohl. Und das ist, was wir beobachten, eine deutliche Zunahme von Depression, Übergewicht, motorischer Unterentwicklung eben bei diesen Kindern einsetzen kann. Also nicht muss, aber kann. Und das ist eben das, was auch die Kinderärzte umtreibt, weil sie sagen, wir müssen im Grunde genommen auch diesen Kindern eine Hilfe angedeihen lassen, damit sie eben gar nicht erst in dieses Problemfeld hineinkommen. Deswegen ist auch der Schutz der Kinder eben äußerst wichtig.
Was raten Sie denn Menschen, die an Long- oder Post-Covid erkrankt sind und die merken, mein Hausarzt oder mein Kinderarzt, der hilft da nicht wirklich? An wen sollen sich diese Menschen wenden? Sie haben vorhin gesagt, die Ärzte hätten da etwas, aber ein Arzt gibt ja vielleicht nicht unbedingt diesen Rat weiter.
Also
an wen wenden sich diese Menschen?
Ja. Also gerne immer an die Long-Covid-Ambulanz der MHH wenden, also der Medizinischen Hochschule Hannover. Die sind darauf nicht nur geschult, sondern führen jeden Patienten, jede Patientin im Grunde genommen in die richtige Richtung.
Also da können sich auch Menschen hinwenden, die nicht aus Niedersachsen sind.
Ja.
Also wenn wir jetzt einen bayerischen Patienten oder einen anderen, also das ist kein Problem. Es ist für jeden,
die
MHH ist für jeden offen.
Universitätskrankenhaus, wir sind für alle da.
Das ist doch ein Angebot. Das ist doch wunderbar. Wie sehen dann zukünftige Planungen aus? Also wir haben ja vorhin am Anfang unseres Podcasts festgestellt, und das wissen wir ja alle jetzt, dass die Krankheit wohl noch ein bisschen dauern wird. Wir werden sie nicht so schnell wieder los. Was gibt es dann an Planungen von Ihrer Seite oder auch aus Ihrem wissenschaftlichen Kreis, um diese Langzeitfolgen nicht noch höher zu bringen?
Ja. Also da sind wir im Gespräch mit den Versorgern. Deswegen ist ja auch der Vorteil, dass wir die Versorger gleich in diese Runde eingebunden haben. Und wichtig ist, dass eben das, was an Hilfe vorhanden ist und möglich ist, auf die Person zugeschnitten wird. Also dass ihnen wirklich bei dem, wo sie die Einschränkung haben, möglichst schnell geholfen werden kann. Und dazu, wie gesagt, sind wir im Gespräch mit den Versorgern. Und das, was wir bisher haben, und der Expertenkreis läuft in dieser Woche gerade wieder, lässt sich auch ganz gut an. Also sie sind in einem sehr intensiven und sehr, sehr gewinnbringenden Austausch miteinander. Und das heißt also, dass sowohl die Einrichtungen als auch die Forschungseinrichtungen, als eben aber auch die Versorgungseinrichtungen sich dort wirklich auch absprechen und jetzt auch Modelle entwickeln, auch mit den Krankenkassen gemeinsam, wie das angegangen werden soll. Und das finde ich sehr begrüßenswert.
Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, Reha-Kliniken müssen darauf eingestellt werden. Das müssen Sie aufgrund des Krankheitsbildes. Aber wenn wir so eine hohe Masse an erkrankten Menschen haben, ist das ja auch Arbeitskraft, die dem Land verloren geht. Und wir wissen alle, in vielen Berufen haben wir eh schon zu wenig Mitarbeiter, die wir eigentlich bräuchten. Was muss dann noch passieren, um diese Menschen relativ schnell wieder in den Arbeitsalltag zu bringen? Also ist ja fürs Sozialsystem nicht gut, wenn wir zu viele Menschen haben, die arbeiten möchten, aber nicht arbeiten können.
Genau, das heißt also, sie müssen im Grunde genommen schnell bei der Long-Covid-Erfassung auch erkannt werden. Also das heißt, man muss sehr schnell sozusagen in der Anamnese erkennen, dass diese Patienten dann eben doch unter Long-Covid-Syndrom, also Folgen leiden, und dass wir sehr schnell eben die Reha-Maßnahmen dafür auch einleiten können, sodass es eben gar nicht erst zu einer Post-Covid-Frage kommt, sondern dass man es nach dem Erkennen einer Long-Covid-Erkrankung sofort auch dann hinausbekommt. Das, glaube ich, ist das A und O.
Jetzt haben wir viel über Long- und über Post-Covid gesprochen, aber es gibt ja auch noch ein anderes Problem im Zusammenhang mit Covid. Und zwar haben wir eine unwahrscheinliche Steigerung in der Selbstmordrate, Gewalt an Frauen und Kindern. Frauenhäuser sind voll, psychiatrische Kliniken sind voll, egal ob bei Erwachsenen oder Kindern. Also das sind Menschen, die jetzt nicht direkt erkrankt sind, aber die mit der Situation nicht klarkommen. Die mit der Situation nicht klarkommen, dass sie nicht raus dürfen, dass sie niemanden treffen dürfen, dass sie vereinsamen. Ist dieses Problem auch erkannt? Sprechen Sie da auch drüber? Und gibt es da schon Überlegungen, wie man diesen Menschen weiterhelfen kann?
Ja, wir haben ja insbesondere das Problem bei, also Sie hatten Frauen und Kinder angesprochen. Bei Frauen merken wir das ja insbesondere, dass die betreuenden Einrichtungen, also Frauenhäuser und anderes mehr, wirklich voll sind, weil das Thema häusliche Gewalt gerade eben durch auch die mehr Zunahme jetzt an oder wieder Zunahme an Homeoffice und ähnlichen Sachen mehr sozusagen dazu führt, dass da auch tatsächlich diese Tatbestände eine größere Rolle spielen. Das ist ein Problem, das man ja auch so nicht auflösen kann. Also bis auf eben die Einrichtungen, was die Kinder angeht, haben wir hier, glaube ich, auch eine gesellschaftliche insgesamte Verantwortung, weil die Kinder bisher sehr stark zurückgesteckt haben. Sie sind im Grunde genommen im Lockdown auf das äußerste Minimum ihrer sozialen Kontakte beschränkt worden und werden es möglicherweise eben wieder. Und auch der Schulunterricht mit Maske wird von den meisten zwar als spielerisch auch irgendwie so im Umgang als ohne großes Problem gesehen, aber wir wissen ja alle selber, dass Menschen eben auch von Gestik und Mimik leben. Und wenn ich eben den anderen nicht mehr sehen kann, wie er wirklich auf etwas reagiert, sondern nur noch an den Augen ablesen muss, wie er möglicherweise jetzt lächelt oder nicht lächelt, dann ist das eben für das menschliche Miteinander schon auch ein Problem. Und ich glaube, deswegen haben wir eine hohe Verantwortung als Erwachsene, dass wir uns eben auch um unsere eigenen Kinder kümmern, aber eben auch um die anderen Kinder kümmern, aber eben vor allem auch um die Kinder kümmern, um die sich keiner kümmert. Also es gibt ja auch leider viele Familien, in denen das Kümmern um die eigenen Kinder ein Problem darstellt. Und da müssen wir gesamtgesellschaftlich wirklich aufpassen, dass uns nicht Generationen oder Teile von Generationen abhanden kommen. Deswegen ist ein Punkt, dass wir die Impfmöglichkeiten für Kinder ab 5 jetzt wirklich zügig brauchen. Nach meinem Dafürhalten dauert das alles schon viel zu lange. Und wenn man auf noch eine Studie wartet und noch eine Studie wartet, kann man das tun. Aber ich glaube, man muss irgendwann auch entscheiden und signifikant sagen, alle Studien bisher, es gibt keine negativen Ausformungen von Impfen bei Kindern ab 5 Jahren. Zumindest sagen das die Studien aus USA und Großbritannien und auch aus Israel. Und deswegen glaube ich, dass wir da jetzt wirklich ran müssen. Das Zweite in dem Zusammenhang ist, dass wir eben durch diese Einschränkungen gucken müssen, was man den Kindern auch im nächsten Jahr Gutes tun kann. Also was sind dann Möglichkeiten, sie wieder auch normaler leben zu lassen, was sehr stark auf das Schulsystem, aber auch das Kindertagesstättensystem zurücklaufen wird. Also was sind so Formen, nicht nur Wissen in die Kinder hinein zu implementieren, sondern eben auch Spaß am Lernen und wieder am Umgang miteinander auch zu wecken beziehungsweise zu erhalten.
Ja, aber auch, ich denke, ganz viel Spaß am Umgang mit anderen Menschen. Das ist ja auch durch die Covid-Beschränkungen doch sehr eingeschränkt gewesen. Was kann denn Politik tun? Das, was Sie gerade erläutert haben, ist ja sehr stark gesellschaftspolitisch gewesen. Eltern, Lehrer. Was kann denn Politik nächstes Jahr tun, um Kinder wieder ein kindlicheres Leben zu ermöglichen?
Also ich glaube, dass wir gucken müssen, dass wir den Druck, den es im Schulsystem durchaus gibt, nicht erzeugen. Also das heißt, dass ein vielleicht auch unterschwelliger Leistungsdruck eine Hürde sein könnte. Und die müsste man nehmen. Das heißt, es muss schon auch natürlich Unterricht geben, klar, aber man muss wieder miteinander in diesem System auch zurechtkommen. Das heißt, dass wir uns dann wieder hoffentlich ohne Maske begegnen können, dass wir wieder aufeinander oder miteinander interagieren können und dass man sich auch frei bewegt, ohne dass man die Angst hat, dass der neben einem Stehende, den man nicht kennt, einen möglicherweise infizieren könnte. Also ich glaube, dass wir diese ganzen psychologischen und sonstigen Sperren, die wir mit uns im Kopf haben oder Scheren, die wir auch im Kopf haben, dass wir versuchen müssen, die wieder miteinander rauszubekommen. Und Politik kann ja mit Appellen arbeiten. Das ist immer so das eine. Auf der anderen Seite auch Vorbild sein. Also, dass wir selbst eben als Politikerinnen und Politiker auch uns zur Verfügung stellen, in Einrichtungen zu gehen und ja auch vielleicht mal nur was vorzulesen, wie wir das ja am Vorlesetag eigentlich vorbildlich machen. Aber das kann man auch außerhalb der Reihe machen, weil viele freut es einfach, dass sie andere wieder mal sehen können und erleben können und ja, eine Auflockerung sozusagen des Alltags haben. Gilt übrigens aber auch für Einrichtungen, in denen ältere Menschen zu Hause sind.
Auf jeden Fall, klar. Nun sind wir ja kurz vor Weihnachten, Herr Minister Tümmler, und zu Weihnachten kann man sich ja was wünschen. Was wünscht sich dann ein Wissenschaftsminister zum Thema Covid und Long-Covid?
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir uns ohne diese Vorbehalte begegnen können, dass wir wieder miteinander Spaß haben können, auch aus nächster Nähe und dass man nicht tatsächlich mit der Schere im Kopf rumläuft und sagt, habe ich mich jetzt vielleicht doch angesteckt, trage ich das mit nach Hause, sondern dass wir das hinter uns lassen können und dass es von uns abfällt und sagt, Mensch, das waren jetzt aber auch irgendwie zwei komische Jahre. Aber wir haben es geschafft und wir gucken jetzt optimistisch und froh in die Zukunft. Das wäre toll. Und dass wir eben an das Gespräch anknüpfen, eben die nicht vergessen, die auch noch länger unter den Symptomen von Covid, Long-Covid und Post-Covid leiden werden. Auch um die müssen wir uns intensiv kümmern.
Nochmal auf den Beginn unseres Gespräches kommend, was muss dann dafür geschehen? Impfen, impfen, impfen?
Ja, impfen, impfen, impfen. Also auch jetzt die dritte Impfung muss sein und die Geschwindigkeit muss erhöht werden. Deswegen sollten wir auch die Impfzentren wieder aufmachen, die es gegeben hat. Wir sollten neben den Apothekern und Zahnärzten und allen sonstigen Ärzten eben alle die, die wollen und können, auch impfen lassen, damit es einfach eben schneller geht. Also an den Impfdosen wird es sicherlich nicht liegen, wenn wir eben nicht nur auf einen bestimmten Impfstoff gucken, sondern eben die beiden, die zur Verfügung stehen, also die auch gleichwertig gut sind, BioNTech und Moderna, wenn die eben entsprechend auch jetzt zügig verteilt werden in der Fläche. Und ich habe von vielen großartigen Impfaktionen gehört, wo sich Ärzte ein ganzes Wochenende hingestellt haben und bis zu 600, bis zu 1000 Personen durchgeimpft haben. Und ich glaube, wir brauchen genau jetzt diese Beispiele und auch diese Personen, die das machen. Und das eben an vielen Orten in der ganzen Bundesrepublik.
Herr Minister Tümmler, vielen Dank für das Gespräch. Viele tolle Informationen, viele gute Hinweise für Menschen, die leider erkrankt sind. Und ich wünsche uns allen, dass wir nächstes Jahr uns wieder persönlich begegnen können, ohne Maske. Und das hoffe ich auch die Letzten noch verstehen, dass diese Krankheit nur weggeht, wenn wir solidarisch daran arbeiten.
Vielen Dank, Frau Schneider.
Dankeschön.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Stefan Imme, CDO bei VW Financial Services, zum Thema Mobilität von morgen. Wie mobil können wir werden? Wir freuen uns auf Sie.